Gott ist gut, oder? Wir können zu denen, die zurückweichen, sondern zu denen, die stehen bleiben und die Seele retten. Amen. Papa, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst, der da ist. Danke, dass du die Zuhörer im Internet liebst. Danke, dass du mit jedem den Weg des Glaubens gehst. Papa, danke, dass wir nicht zurückweichen. Egal, wie die Umstände sind, egal, was unsere Emotionen sagen oder der Feind sagt. Wir bleiben stehen, weil du stehen bleibst, weil du treu bist, weil du bei uns bist, weil du uns nie verlassen noch versäumen wirst. Und danke, wir schauen auf dich, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Und uns geht es wohl an Geist, Seele und Leib. Danke, Jesus, dass der, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und danke, dass jedes Gramm Glauben, das du in uns hineingesät hast durch dein Wort, angewachsen ist und größer wird, Frucht bringt. Danke, dass es nicht alleine bleibt, sondern dass Glauben zu Glauben geht. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Wisst ihr, Glauben und Unglauben, die sind wie ein Magnet. Ein Magnet hat zwei Seiten. Eine Seite, die anzieht und eine, die abstößt, gell? Auf jeden Fall ist es so, dass ich glaube, wo Glauben ist, zieht es Glauben an. Versteht ihr? Wenn du glaubst, zieht es dich zu Gott, es zieht dich in seine Gegenwart, es zieht dich zum Heiligen Geist. Und der Teufel wird durch den Glauben abgestoßen. Dein Glaube ist für den Teufel etwas, was für ihn widerlich ist, abstoßend ist. Und das ist gut so, dass der Magnet zwei Seiten hat. Glaubt ihr das? Und genauso ist, wenn wir den Magnet rumdrehen, was wir natürlich nicht tun und auch nicht wollen, dass der Magnet Gott abstößt, wird es den Teufel anziehen. Menschen, die Gott ablehnen, die ziehen den Teufel an. Und umgekehrt. Ist das cool? Gott ist so gut, Leute. Gott ist so gut. Die Woche habe ich einen Film gesehen und der hat mich zu der Predigt geführt. Und zwar war da ein kleines Mädchen. Die Mutti war im Krankenhaus, lag im Sterben, Krebs. Nur noch 24 Stunden zu leben. Und dann fragt das Mädchen den Arzt, wenn die Mama jetzt stirbt, geht die dann zu Oma und Opa? Und der Arzt so, ja. Und da hast du das Mädchen gesehen mit ihren fragenden Augen. Und ich habe so gedacht, wow, krass. Und kurz danach hat der Heilige Geist angefangen, mit mir zu sprechen. Und er hat gesagt, Thomas, das ist die größte Lüge, die der Teufel in die Menschheit reingepflanzt hat. Kennt ihr das Faschingslied? Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das singen die mit Inbrunst. Jeder Mensch, der geboren wird, ist automatisch auf dem Weg in die Hölle. Er ist verloren. Jeder Mensch, der geboren wird, ist verloren. Ob das ein Baby ist oder ein 100-Jähriger, wenn der sich nicht bekehrt hat, ist er verloren. Ja oder nein? Wenn das nicht stimmen würde, wäre Jesus am Kreuz völlig umsonst gestorben. Und dann hat der Heilige Geist zu mir geredet und hatte ich so eine Vision von so einem ungefähr 30-jährigen Mann, der immer wieder seine Mutter anlügt, immer wieder Dinge macht, wo die Mama ihn raushaut. Die Mama sagt, das will ich nicht, jenes will ich nicht. Und er hat immer wieder Geld geklaut, immer wieder die Mama belogen. Und dann kamen seine Freundinnen und gesagt, sag mal, wie gehst denn du mit deiner Mama um? Und hat er gesagt, ist doch egal, die lässt mir das sowieso wieder durch. Und dann hat der Heilige Geist zu mir geredet und gesagt, Thomas, genauso ist die ganze Menschheit. Sie denkt, sie dürfen lügen, stehlen, betrügen. Und der liebe Gott, den es ja nicht gibt, sondern Gott ist Liebe, das ist ein Unterschied. Dieser liebe Gott lässt sie am Ende in den Himmel. So leben fast alle Menschen. In jedem Film hörst du, selbst wenn der Mafia-Boss gestorben ist, jetzt guckt er von oben runter. Nee, der guckt von unten. Könnt ihr mal folgen soweit, was uns der Heilige Geist heute Morgen sagen will. Die Menschheit lebt in einer riesigen Lüge und sie denken, ja, das wird schon passen. So schlimm war ich ja nicht. Ich war ja kein Mörder, habe ich oft gehört. Es ist egal, ob du eine Sünde begangen hast oder eine Million Sünden. Ob du einen Menschen getötet hast oder eine Million Menschen. Macht vor Gott wie viel Unterschied? Keinen. Sünde ist Sünde und du kommst nicht in den Himmel. Dann sagt der Heilige Geist mir einen Satz, der hat mich fast umgehauen. Hör mir gut zu, was ich dir sage. Im Himmel gibt es keine Vergebung. Im Himmel gibt es keine Vergebung. Vergebung gibt es nur auf der Erde. Im Himmel gibt es keine Vergebung. Deswegen kann Gott im Himmel niemand vergeben, der vor der Himmelstüre steht und sagt, ich will rein, was eh nicht möglich ist. Ich erkläre es euch noch tiefer. Wer hat im Himmel gesündigt? Wer? Sag mal, wer hat im Himmel gesündigt? Hat er Vergebung empfangen oder nicht? Warum nicht? Ich habe euch gerade schon die Antwort vorgegeben. Es gibt keine Vergebung im Himmel. Der Eintritt in den Himmel ist nur möglich für eine Person, die hier auf Erden Vergebung empfangen hat. Und diese Vergebung, die du besitzt in Christus Jesus, ist dein Eintrittsticket in den Himmel. Verstanden? Das heißt, wenn du hier auf Erden keine Vergebung empfängst, kannst du nicht in den Himmel kommen. Es ist unmöglich. Und wenn die Leute das verstanden hätten, würden sie nicht jeden Tag leben, okay, Sarah, Sarah, whatever will be, will be. Gott wird schon ein Auge zudrücken. Gott hat noch niemals, wird niemals ein Auge zudrücken. Du stehst entweder im Buch des Lebens oder nicht. Nochmal, alle, die im Himmel sind, obwohl der Himmel der Ort der Vergebung ist, gibt es dort keine Vergebung zum Verteilen. Denn niemand braucht dort Vergebung. Denn das sind nur Erlöste. Die brauchen keine Vergebung. Du nicht, wir brauchen im Himmel keine Vergebung. Weil wir sind dann erlöst. Verstanden? Für Satan und seine Engel gibt es keine Vergebung. Die wissen das. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um für die Engel zu sterben, sondern für die Menschen. Denk mal drüber nach. Leute, das geht so extrem tief. Red mal mit den Menschen da draußen. Ja, so schlimm bin ich nicht. Wie lange ich mit meiner eigenen Mutter diskutiert habe, die hat immer zu mir gesagt, so schlimm bin ich doch nicht. Ich habe gesagt, du hast mich grün und blau geschlagen, bis ich aus der Nase, aus dem Mund, aus den Augen und aus den Ohren geblutet habe. Wo ich 32 war, bin ich zum Ohrenarzt, sagt er zu mir, ja, ihr ganzes Trommelfell ist vernarbt. Sie haben aber oft Mittelohrentzündung gehabt. Ich kann mir aber nur erinnern, dass ich einmal eine hatte. Das waren die Schläge, die mein Trommelfell geplatzt haben. Und irgendwie, keine Ahnung, ist es wieder zusammengewachsen oder was auch immer. Oder Risse gehabt. Kannst ja dem Arzt nicht erzählen. Aber ich wusste sofort. Und diese Frau, die so böse zu mir war, Täter und Opfer zugleich. Ihr wisst, meine Mutter ist im Himmel, ich habe ihr vergeben. Das ist nicht der Punkt. Aber diese Leute sagen, so schlimm war ich doch gar nicht. Ich glaube, wenn du mit dem Hitler diskutieren könntest, würdest du sagen, das war alles für Deutschland. So schlimm war ich doch gar nicht. Und das ist der Kern des Problems, dass Leute denken, so schlimm bin ich doch gar nicht. Und deswegen ist das Kreuz und die Erlösung, was Jesus getan hat, ist für die nicht viel wert. Es bedeutet ihnen nichts, bis der Tag kommt, wo es vorbei ist. Kommt dieser Tag. Dieser Tag kommt. Dieser Tag kommt. Nochmal. Ich frage mal einfach rein, ein, zwei, gib mir mal eine Antwort. Da, wo du wohnst, wie viele Leute wohnen in deiner Stadt? Sag mal mir eine Zahl. Irgendjemand, komm. Wie viel, Martin? 380.000, okay. Noch eine Zahl? Jemand im kleineren Dorf? 3.800. Oh, jetzt haben wir eine große Range. 235.000, okay. So, die Frage heute Morgen an dich ist, wie viel von diesen 235.000, 3.800 oder 380.000 haben einen Hausschlüssel von dir? Niemand. Nicht ein einer. Warum hat der eine den Schlüssel von dir, Robert?
Falls ich mich mal aussperre oder
Und warum hast du ihm den gegeben? Weil du ihm vertraust. Und weil du ihn kennst und er dich kennt. Und die anderen kennst du nicht und denen vertraust du nicht, korrekt? Deswegen haben die auch keinen Schlüssel. Du hast nicht 10 Schlüssel verteilt, nur einen. Nur für die anderen zum Verständnis. Ich hab's kapiert, aber die anderen dann nicht. Ja? Warum hat nicht jeder in dieser Stadt einen Schlüssel von dir? Weil sie dich nicht und du sie nicht. Jetzt übertragen wir das mal in den Himmel. Die Leute denken, sie können in den Himmel kommen, obwohl sie Gott nicht kennen und Gott sie nicht kennt. Jesus hat mal gesagt, viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, und er wird ihnen bekennen und sagen, ich habe dich nie gekannt. Aber das ist doch der liebe Gott, der muss ein Auge zudrücken. Nochmal, wie oft drückt Gott ein Auge zu? Nie. Seht ihr, wie krass das ist? Du gibst deinen Hausschlüssel nur jemandem, den du kennst. Und weil du ihn kennst, vertraust du ihm. Gott lässt dich in den Himmel, weil er dich kennt. Und noch viel wichtiger, du kennst ihn. Aber er vertraut dir. Gott lässt niemanden in sein Haus, dem er nicht vertraut. Verstanden? Mal davon abgesehen, wenn einer ein Hurenbock ist, ein Dieb, ein Lügner und stiehlt, was willst du mit dem im Himmel? Da gibt's nichts zum Stehlen, nichts zum, und ihr versteht mich, oder? Der fühlt sich doch da gar nicht wohl. Für den ist ein anderer Ort geschaffen. Jetzt gehen wir mal in Hebräer 9, Vers 27 und 28. Hebräer 9, aber erstmal Vers 27. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Luther oder Neue Genfer rausgesucht habe, aber das sehen wir gleich. Ich glaube Luther. Und da heißt es, um wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Wie oft? Einmal. Gibt es Reinkarnation? Nein. No. Jeder Menschen ist bestimmt, von Gott bestimmt, einmal zu sterben. Und zwar nur dein Leib, deine Seele ist unsterblich, dein Geist ist unsterblich. Du verlässt nur deine Adresse hier, dein Zuhause. Aber du selber wirst dich nie in nichts auflösen. Einmal zu sterben und jetzt kommt der Schlüssel, danach aber das Auge zudrücken. Steht es da? Wann tritt es in Kraft? Wie lange? Wenn jemand stirbt, wenn du jetzt einen Herzinfarkt hast, die Augen zumachst oder irgendjemand, wann tritt es in Kraft? Nach einer Stunde? Nach einem Tag? In der Sekunde, sagt Bärbel. Und genau das ist richtig. In der Sekunde, wo jemand diese Welt verlässt, wo dein Herz aufhört zu schlagen, in dieser Sekunde ist das Gericht. Was sagt Jesus? Wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, beziehungsweise wird nicht verurteilt, denn er glaubt an mich. Kommst du ins Gericht? Nein. Warum? Weil du einen Rechtsanwalt hast, der vom Richter den Freispruch für dich erwirkt hat, weil er bezahlt hat. Danach aber das Gericht. Es gibt weder das Fegefeuer, was die katholische Kirche lehrt, das ist nämlich ein Quatsch hoch 10, ja, das widerspricht sich komplett mit der biblischen Lehre. Danach das Gericht. Leute, wenn die Menschheit das verstanden hätte, würden sie nicht so einen Tag reinleben, wie sie leben, jeden Tag, ja, irgendwie geht schon weiter. Stell dir vor, ein Haus brennt. Fängt gerade unten im Keller an zu brennen und es ist ein Mehrfamilienhaus, 20 Wohnungen. Und du denkst, oh, nicht mein Feuer, geht mich nichts an, nicht mein Haus, Leute kenne ich nicht, egal. Oder würdest du klingeln, überall klingeln und sagen, raus, es brennt, so schnell, wie es nur irgendwie geht, raus, bevor das ganze Treppenhaus brennt. Was würdest du tun? Die Botschaft vom Evangelium ist genau so eine Botschaft, die klingelt und sagt, hey, es brennt. Und dann triffst du immer Leute, die runterkommen und sagen, das brennt doch gar nicht, das ist ein kleines Feuer, was machst du so einen Alarm hier? Ich habe Nachtschicht, ich muss schlafen, mach keinen Alarm hier. Versteht ihr? Weil du bist so ein christlicher Spinner, du nervst mich immer mit deinem Evangelium, mit deinen Jesus-Sprüchen. Aber wir wissen, dass der Eisberg zur Titanic kommt oder die Titanic zum Eisberg, ist egal wie rum. Es gibt immer Leute, die in der Titanic drin waren und gefeiert haben, die kriegen das nicht mit. Du wirst auch immer Leute treffen, die gar nicht mitkriegen, was sich verändert in der Welt. Dass die Zeit ausläuft. Und da gibt es ein paar, die stehen auf dem Deck. Das sind Menschen, die stehen oft auf dem Deck, weil sie, das sind Leute, die nachdenken. Ja, die stehen im Wind, im Wetter, denen ist kalt, aber die sagen, sag mal, riechst du es auch? Hier riecht es nach Schnee, nach Eis. Die nehmen die Zeichen der Zeit wahr. Und die Leute, die musst du finden und denen vom Evangelium erzählen. Die anderen wollen weiter Party machen, denen kannst du nicht helfen. Ich finde das, was in der Schweiz passiert ist, in der Diskothek, so sinnbildlich. Das ist schon hunderte Mal passiert auf der ganzen Welt. Überall haben Diskotheken gebrannt. Aber da gab es die Handys noch nicht wie jetzt. Die Decke fängt an zu brennen. Und ich war bei der Bundeswehr ABCSE-Soldat. Also atomar, biologisch, chemisch war ich ausgebildet und Bergen retten. Ich habe mich abseilen müssen. Wir waren da auf dem Trainingsgelände, wo ein verunglückter ICE-Zug, die Wagen standen da, mussten wir Leute rausretten und so weiter. Ich musste Feuerwehrsachen können, Erste Hilfe und so weiter. Und da habe ich gemerkt, und dann waren wir im Raum, wo die Feuer, künstlich Feuer legen konnten. Oder wo eine Couch angezündet wurde. Du glaubst nicht, wie schnell ein Wohnzimmer brennt. Eine Minute ist wahnsinnig lange. Die erste Minute, wenn ein Feuer anfängt, entscheidet über Leben und Tod. Die erste Minute. Du hast nur eine Minute. Ich bin mal großzügig gesagt zwei, aber nicht mehr als zwei Minuten. Und das siehst du da drin, die lachen sich kaputt, die Teenies, und filmen das Feuer. Und lachen sich kaputt und filmen das Feuer. Die, die das wussten, die waren draußen. Die sind sofort zum Notausgang. Der Rest, über 40, glaube ich, oder 40, weiß nicht, die Zahl ist nicht mehr genau, um die 40 sind verbrannt. Ich habe Videos gesehen, wo sie rauskommen, Mädchen, komplett verbrannt. Haut abgefallen, steht so da. Habe ich gedacht, ja, ist das nicht sinnbildlich prophetisch für das, was auf die Welt zukommt? Sie wollen feiern, sie wollen Party, sie nehmen die Zeichen nicht ernst. Sie nehmen die Warnungen nicht ernst. Geht immer weiter, Party, bis zur letzten Sekunde, bis sie merken. Und innerhalb von zwei Minuten hat das Ding lichterloh gebrannt. Es war ein Flashover. Habt ihr das schon mal gehört? Es bilden sich heiße Gase und die sich dann entzünden, ist wie ein Feuerball. Du kommst da nicht mehr weg. Und es hat innerhalb von kürzester Zeit 1000 Grad und noch mehr, das Feuer. Brauchst du nicht überlegen, ob das nur eine kleine Brandblase gibt. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich will euch keine Angst machen, sondern ich will euch zeigen, wie eindringlich das ist. Und die Predigt wird noch gleich richtig gut und positiv. Aber ich habe so gedacht, krass, ja, der Teufel, er sagt den Leuten, du hast noch Zeit, du hast noch Zeit. Und ja, und der liebe Gott drückt ein Auge zu und ja, du, so schlimm warst du ja gar nicht. Ich hatte manche Gespräche mit Leuten, auch aus meinem Club damals, mit dem Chris ganz besonders. Ich habe gesagt, Chris, Mensch, Jesus liebt dich und so. Und dann kurze Zeit drauf fing er mit den Räucherstäbchen an und mit den Fly, Robin Fly Pillen. Da war ich mal bei ihm, habe gedacht, Mensch, Junge, du kannst ihn nicht retten. Und als wir von Amerika zurückkamen, hat er sich in den Kopf geschossen. Und ich habe gedacht, Mann, Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Manche wollen nicht hören, manche wollen nicht gewarnt sein. Und du bist ein Schild, wo drauf steht, Achtung, Abgrund. Und manchmal wirst du abgelehnt dafür, manchmal wirst du belächelt dafür, manchmal gehst du den Leuten auf die Nerven. Aber vielleicht rettest du einen von diesen 40 und bist ihm auf die Nerven gegangen. Aber glaub mir, wenn er sieht, wie die anderen verbrannt sind, wird er dir dankbar sein, dass du so einen Stress gemacht hast in der ersten Minute. Wir müssen raus und zwar sofort. Verstanden? Halleluja. Vers 28. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen. Wir warten, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Und wir sind kurz davor. Zum zweiten Mal erscheint er nicht wegen der Sünde und der Vergebung, weil Vergebung ist da, sondern zur Rettung derer, die auf ihn warten. Wenn die, wie die Bibel das nennt, die Entrückung stattfindet, werden alle Kinder bis 19 und alle wiedergeborenen Christen in den Himmel entrückt. Wir sind weg. Die Menschen werden es erklären mit irgendwelchen fantastischen Geschichten. Außerirdische haben die Leute entführt und die Erde tat sich auf und die sind alle reingefallen. Das ist alles in der Vorbereitung. Die Leute werden alles glauben, aber die werden nicht der Bibel glauben. Und dann heißt es, wird einer kommen, der nennt die Bibel den Antichristen, der die Macht übernimmt, der große Zeichen und Wunder tut und die Leute verführt. Und du kannst nur noch kaufen und verkaufen, wenn du seine Zahl, die Zahl 666 oder was auch immer das dann sein wird, annimmst. Wir sind dann weg. Aber dann ist die Bahn frei für den Teufel, das zu tun, was er schon immer tun wollte, und zwar die Weltherrschaft übernehmen. Er hatte mal da ein bisschen Weltherrschaft, mal da ein bisschen Weltherrschaft und so weiter. Und ihr wisst, alle Ismusse haben versagt. Der Kommunismus hat versagt, der gesagt hat, oh, der Kommunismus, alles gehört allen. Die haben aber nicht mit dem menschlichen Herz gerechnet, was immer nach sich selber schaut. Dann haben wir den Kapitalismus. Oh, ist das schön, du hast eine tolle Arbeit, du kannst ja alles kaufen. Bis der Kapitalist merkt, wenn ich alles gekauft habe, dann was dann? Wenn ich das tollste Haus, das tollste Auto habe, dann bin ich immer noch leer innen drin. Feminismus. Egal, alle Ismusse sind gescheitert. Eine Frau will geliebt werden von Mann. Deswegen liegt sie so gern an seiner Brust, weil da kommt sie her, von der Rippe von Adam. Männer sind gern dreckig, weil die sind aus der Erde gemacht. Männer haben kein Problem, wenn sie dreckig sind. Frau macht, geh erst mal waschen. Und jetzt haben wir den Feminismus, den den Frauen sagt, verwirklich dich. Du bist starke Frau, du kannst auch alles. Und was haben wir da? So komische Frauen, die kein Mann mehr auch nur mit der Beißzange anfassen will. weil es Kratzbürsten sind. Und jetzt sind sie selbstbestimmt, aber einsam. Verrückte Welt, gell? Letztendlich alles gescheitert. Und wenn eine Frau sich ihrem Mann unterordnet und der Mann sich Christus unterordnet, sind alle unter Ordnung. Wenn du unter Ordnung bist, hast du ein leichtes Leben. Ich bin jahrelang mit meinem Motorrad mit dem illegalen Auspuff gefahren. Super Sound, aber bei jedem Streifenwagen, bei jeder Kontrolle. Irgendwann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Legalen Auspuff dran, immer noch laut, aber dann geregelt. Oh, der erste Streifenwagen, der Thomas, so cool, er hat gegrinst. Aber das Gefühl der Freiheit war cool. Und da habe ich gemerkt, ich habe es wieder vergessen auf der Fahrt. Der nächste Streifenwagen wieder, das alte Programm war noch da. Es dauerte eine Weile, bis das überschrieben war. Hey, ich brauche mich ja gar nicht mehr aufregen, ist ja alles legal an meinem Bike. Wenn du mit Gott im Reinen bist, ist alles legal, ist alles cool. Du kannst dich drauf freuen, wenn er kommt. Wenn du aber Dreck am Stecken hast und ein paar Leichen im Keller, dann wirst du nervös, wenn die Obrigkeit kommt. Stimmt's? Früher, wenn da Polizei an der Tür geklingelt hat, die wollten gar nichts von mir, die wollten nur eine Auskunft. Woher wissen die das? Woher wissen die? Wer hat's denen gesteckt? Die wollten nur eine Auskunft dann. Türe zu. Füß hochlegen, tief durchatmen, Schock bekämpfen. Ne? Heute, wenn sie klingen, sagen, oh, was gibt's denn? Locker, easy, gechillt auf Neudeutsch. Warum? Weil ich weiß, ich habe nichts angestellt. Gott ist bei mir. Amen. So, und jetzt gehen wir in 1. Petrus 1, ab Vers 3. 1. Petrus 1, ab Vers 3 in der neuen Genfer. Und da schauen wir uns mal an, was die Bibel über dich und über mich sagt. Was Jesus, was der Herr über uns sagt. Ihr habt's schon, cool. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott. Amen. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Geschenkt. Frei. Umsonst. Ohne Kauf, ohne Leistung. Wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen. Und jetzt kommt der Schlüssel. Wir sind von Neuem geboren. Bist du es oder bist du es nicht? Das kannst nur du dir beantworten. Wir sind von Neuem geboren, und zwar unser Geist. Das haben wir uns vor ein paar Sonntagen schon angeschaut, der getrennt wurde beim Sündenfall von Gott, wo die Telefonleitung gekappt wurde und durch Christus ist sie wieder verbunden. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Haben wir diese sichere Hoffnung? Egal was kommt, egal was passiert, ich habe diese sichere Hoffnung. Ich habe diese sichere Hoffnung. Ich bin so froh, dass ich meinen Glauben gebaut habe. Du auch? Ja. Wahrscheinlich wird dieses Jahr noch, ich gehe stark davon aus, der Dollar zusammenbrechen. Dann wird Amerika in die größte Rezession stürzen, die es je gab und die anderen Länder dazu. Präsident Trump hat es jetzt sogar in einer Ansprache gesagt, wo ich gedacht habe, Mann, der ist aber mutig zu sagen, dass ihm gerade die Bude zusammenfällt. Also er büßt jetzt oder er muss jetzt ausbaden, was in 100 Jahren schiefgelaufen ist. 100 Jahre lang haben die Amerikaner mit einer Arroganz, die seinesgleichen gesucht hat, die Welt beherrscht. Der Dollar war die Weltleitwährung. Die BRICS-Staaten haben sich davon gelöst. Der Vertrag mit Saudi-Arabien, habe ich euch letztes Jahr erzählt, der 50 Jahre Gold, dass das Öl der ganzen Welt in Dollar abgerechnet wird. Der Vertrag ist letztes Jahr abgelaufen und Saudi-Arabien verlängert diesen Vertrag nicht. Das heißt, der Dollar ist immer gestützt durch die anderen Währungen und durch die anderen Länder. Das fällt jetzt alles weg. Die Amerikaner haben fast 400 Militärbasen auf der ganzen Welt. Das kostet Milliarden jedes Jahr. Also, ihr wisst ja, Militär kostet Geld, aber bringt nichts. Es ist ein Panzer kostet Geld, der erwirtschaftet aber keins. Und so ist es für die Wirtschaft ein riesen Kostenfaktor, aber es bringt nichts. Das war auch letztendlich das, was die Sowjetunion zum Einsturz brachte, weil die nicht mehr mithalten konnten mit dem Wettrüsten im Westen. Und wenn das passiert, denk daran, bist du stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, gehörst du nicht zu denen, die zurückweichen. Die Entscheidung triffst du. Du bist selber dein größter Prediger. Ich kann mir den Mund fusselig reden, wenn du rausgehst und sagst, oh je, das wird alles immer schlimmer. Und oh, ich glaube, das wird furchtbar. Oder du sagst, egal was kommt. Leute, mir fällt es auch nicht leicht. Ich suche auch wie die Maus das Loch, wo ich verschwinden kann. Aber Gott sagt es mir nicht, verschwinde. Hat es dir gesagt? Bleib standhaft und bleib stehen. Sei ein Licht in der Zeit. Die Leute werden kommen und sagen, wo hast denn du deinen Friede her? Warum kannst denn du noch lachen? Was ist nur deine Freude, Herr? Mein Nachbar, dieser, ho, 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 ho. Das habe ich jetzt 13 Jahre ertragen. 13 Jahre lang. Im Sommer, jede Nacht Party bis um 3 Uhr morgens, rein in den Pool, raus im Pool. Ich denke, Junge, ich will schlafen. Silvester fängt bei dem 15 Uhr an und geht bis morgens um 3. Eine Lebensfreude. Der steht morgens auf, Montagmorgens um 7 steht er vor's Haus. Haha, die Sonne scheint. Und ich denke mir so, Kaffee, intravenös. Was stimmt mit dem nicht? Jetzt hat er einen Job verloren, seine Riesenstelle weg, sein Haus verkauft. Jetzt hat er sich ein Wohnmobil gekauft, habe ich gestern angeschaut, 84.000 Euro das Ding. Und jetzt fährt er erstmal nach Spanien und dann nach Portugal und nach Frankreich. Und dann jobbt er hier ein bisschen und da ein bisschen und er ist jetzt Rentner. Ich weiß gar nicht, ob der schon 40 ist, aber er ist jetzt Rentner. Ich habe gedacht, du wirst bald feststellen, dass das Leben länger ist als dein Erspartes. Versteht ihr, was ich meine? Ja, hier geht eh alles den Bach runter, ich fahre jetzt durch die Welt. Dann habe ich gedacht, naja, in Italien brechen sie Wohnmobile auf, in Frankreich, keine Ahnung, für wie viel sie dich vielleicht sogar umbringen. Der denkt, wenn er jetzt mit seinem Wohnmobil wegfährt, ist er safe. Endzeit ist wo? Überall. Ja, kommst aber nicht dagegen an. Jeder macht es so, wie er will. Der eine bleibt und ne, da habe ich andere Nachbarn, das bleibt alles. Die Automobilindustrie ist jetzt kaputt, da kommt was Neues, Thomas, hat der einer zu mir die Woche gesagt. Da kommt was anderes. Ja, Arbeitslosigkeit nennt sich das. Die Leute begreifen es einfach nicht. Das ist wie auf der Titanic. Ja, da kommt ein Eisberg, macht ein Loch rein, dann machen wir das Loch zu und dann geht's weiter. Die andere Seite ist ja noch heil. Ich bin so froh, dass ich Jesus habe, du auch? Und dass ich ihn habe jetzt in dieser Zeit. Und dass ich jetzt von meinem Glauben, den ich seit 36 Jahren baue, abheben kann. Wo ich sagen kann, wow, ich stehe. Ich habe auch mal einen Tag, da will mich die Angst übernehmen. Da will mich die Panik packen. Aber ich weiß dann, hey, ich muss mich zurückbesinnen auf meinen allerheiligsten Glauben, wie die Bibel es nennt. Und ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus und sage, jede Stimme, die mir da gerade ins Ohr flüstert, Schnauze halten. Und dann merke ich, wow, oh, gut, Halleluja. Ich habe meine Leute, denen rufe ich an, sage ich, hey, bet mal für mich. Ich muss mich nicht erklären, ich sage, bet mal für mich. Ein, zwei reichen. Du brauchst nicht 10. Wer allen ein Freund sein will, ist keinem mein Freund. Kennt ihr den Spruch? Und da kann ich anrufen und sagen, bet mal für mich. Und da kommen immer fantastische Sachen, weil Gott treu ist. Weil Gott Menschen benutzt, um zu mir und zu dir zu reden. Und weil er dich nicht im Stich lässt. Und das Allerbeste ist, Gott weiß, was kommt. Was morgen passiert, weiß Gott heute schon. Und er bleibt ganz ruhig. Ich muss mir jetzt entscheiden, schaue ich auf den Thomas, der jetzt schon wieder Panik schiebt, was kommt denn morgen, was kommt denn morgen, was kommt denn morgen? Oder ich sage, Thomas Geist, Thomas Christus, nein, der Papa weiß es. Ich bin in seiner Hand, ich kann nicht tiefer fallen wie in die Hand Gottes. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Vers 4, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Ist es gigantisch? Und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Wir sind noch nie so nah davor wie jetzt. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das Heil, was uns jetzt schon versprochen ist. Wo wir jetzt schon glauben, dass wir einen Platz im Himmel haben, wo Jesus ist und auf uns wartet und uns begrüßen wird. Wird es cool? Ihr habt also einen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Ja, bei euch jetzt nicht. Manchmal denke ich, ich bin hier auf der Beerdigung. Seid ihr wach, seid ihr lebendig? Schau nicht auf die Umstände. Entscheide dich heute Morgen, dass du dich freust. Freude ist eine Entscheidung, genauso wie depressiv sein ist auch eine Entscheidung. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Gott hat uns Gründe gegeben zum Jubeln und zum Freuen. Willst du das? Die Entscheidung triffst du. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Gott lässt Prüfungen zu und manche schwere Umstände, weil er damit ein größeres Ziel verfolgt. Wenn Menschen dich durch schwere Umstände führen, wollen sie dich immer strafen, vernichten oder wollen dich leiden sehen. Gott will es nicht. Wenn Gott uns durch Prüfungen führt, will er immer, dass unser Glaube sichtbar wird. Dass wir es erkennen. Er sieht es, er weiß es, wie viel Glauben in uns ist. Aber wir müssen es erkennen. Vers 7. Denn diese Prüfungen geben euch, dir und mir Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist als irgendein Gold, auf seine Echtheit geprüft werden. Wenn du ein Goldnugget findest und sagst, Goldnugget, ich tue dich mal ganz heiß machen, bis der Dreck aus dir rauskommt. Das Goldnugget wird sagen, no, ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es ist. Goldnuggets können nicht reden, aber das wird wahrscheinlich sagen, ich bin schon lange so, lassen wir mal, wie das ist. Aber wenn du das Gold schmelzt, kommt der Dreck raus und das Gold wird reiner. Das, was nicht ins Gold gehört, was eigentlich nicht Gold ist, kommt raus. Und das ist genauso wie bei uns. Das, was nicht Thomas Christus ist, muss raus. Das, was Gott nicht die Ehre gibt, muss raus. Das, was Dreck ist aus Gottes Sicht, muss raus. Und das passiert jeden Sonntag, das passiert täglich. Ja, ich bin manchmal auch hier und habe überhaupt keine Lust zum Anbeten. Und dann strecke ich erst recht meine Hände. Dann singe ich erst recht laut mit. Und dann sage ich meine Seele lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist immer wieder Training, ist wie Bodybuilding. Glaub mir, die irgendeinen Gewichtheben-Contest in der Olympiade gewonnen haben, die stehen nicht jeden Morgen auf und sagen, Mensch, habe ich heute Bock zu trainieren. Die haben ganz oft keinen Bock, deswegen haben die einen Trainer. Der Trainer hat richtig Bock, dem Schützling in den Hintern zu treten. Das sagt, wie 10 Wiederholungen, dann kommen noch 2. Aber nur noch 2, okay, mal noch 2. Ja, noch 3. Wie jetzt nochmal 3. Aber die 3, die reißen es raus, die machen den Unterschied. Und so macht es manchmal mit uns der Heilige Geist, wo er uns stretcht und stretcht und stretcht. Manchmal nimmt Gott Finanzen weg. Manchmal nimmt Gott Menschen aus deinem Leben raus, die du liebgewonnen hast, an die du dich gewöhnt hast. Und Gott nimmt sie weg. Manchmal ist der Grund, weil du sie mehr liebst als ihn. Manchmal ist der Grund, dass du dich nicht mehr auf Menschen verlässt, sondern auf ihn. Wenn Gott merkt, dass etwas nicht gut ist für dich, nimm das meistens weg. Oh, das gefällt uns ganz arg, gell? Da haben wir gleich ein Halleluja, ein Amen. Nee, das ist das, was uns am meisten stretcht, was uns am meisten herausfordert. Wir hatten hier vor ein paar Jahren ein Ehepaar. Und die Mutti hat den über 30 Jahre alten Kindern immer die Windeln gewechselt. Und die wurden einfach nicht selbstständig. Und jeden Sonntag oder jeden zweiten, dritten Sonntag war sie nicht hier, weil sie wieder irgendwas für ihre Kinder tun musste. Dann habe ich gesagt, du hast einen Dienst. Was ist dir wichtiger, dein Dienst am Haus des Herrn oder deine Kinder? Ja, meine Kinder, die kommen nicht klar. Dann habe ich gesagt, deine Kinder sind über 30. Und ich gebe dir einen guten Rat. Und das war der Anfang vom Ende. Da habe ich gesagt, tritt deinen Kindern in den Arsch. Jetzt, bevor es zu spät ist. Ja, aber die kriegen es alleine nicht hin. Ja, weil du die Oberkluge bist und du lässt sie nicht erwachsen werden. Macht mir das Spaß? Nö. Und dann hat Gott mir ein Bild gegeben. Da habe ich gesagt, du backst einen Kuchen, schiebst den in den Backofen und du machst alle 2 Minuten die Türe auf und guckst, ob er fertig ist. Und er braucht eine Stunde. Und nach 35 Minuten holst du ihn raus, sagst, es passt so. Was kriegst du von so einem Kuchen? Bauchschmerzen, aber richtig. Teig, der nicht durch ist, ist nicht gesund. Sind wir uns da einig? Und das hat Gott zu mir gesagt, das habe ich ihr gesagt. Danach war ich nicht mehr der liebe Thomas. Danach war ich ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Und 14 Tage drauf haben sie die Gemeinde verlassen. Wahrheit tut weh. Tut Wahrheit weh? Immer. Ich habe noch nie eine Wahrheit gehört, die ich nicht hören wollte, die aber wahr war, die nicht weh getan hat. Geht nicht anders. Und was ist jetzt der Dienst? Die Kinder weiter die Windeln wechseln, wie lange will sie das noch machen? Und immer wieder kriege ich was erzählt, wo ich denke, ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen. Wisst ihr, Mama und Papa sein ist bis zum letzten Tag. Aber die Kinder müssen selber lernen. Die müssen Fehler machen können und müssen aus den Fehlern lernen. Stimmt's? Gott weiß das auch bei uns. Ich habe mir manche Sachen gewünscht und dann habe ich sie manchmal nicht gekriegt. Manchmal hat sie Gott mir gegeben. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, Gott hat es mir gegeben, weil er mich so sehr liebt. Aber ich weiß jetzt im Nachhinein, es wäre besser gewesen, wenn es nicht gewesen wäre. Manchmal sind wir ungehorsam. Vor 8 oder 9 Jahren kam hier ein Mann rein. Der Heilige Geist sagt, glaub ihm kein Wort. Mehr nicht, glaub ihm kein Wort. Ein paar Monate war ich so, glaub ihm kein Wort, egal was er erzählt hat. Und dann haben wir uns kennengelernt, ich fand ihn nett und so, ich fand ihn sympathisch und irgendwie, dann habe ich ihn hier predigen lassen, dumm wie ich war. Und dann habe ich gedacht, das wird mein Co-Pastor, bis ich dann mitgekriegt habe, dass er hinter meinem Rücken alles organisiert, damit der Thomas gehen kann. Aber Gott hat aufgepasst. Du kannst dir nichts nehmen, was Gott dir nicht gegeben hat. Und es wird ganz heiß. Und dann ist es hier explodiert, mit großem Schaden, und dann war er weg. Mein Herzlein hat gesagt, Gott, warum lässt du das zu? Warum schickst du mir so Leute? Du bist natürlich nicht so, du sagst, ja, das ist mein Fehler gewesen, nicht Gottes Fehler. Gott sagt zu mir, was habe ich dir gesagt, als er zur Türe reinkam? Glaub ihm kein Wort. Mehr habe ich dir nicht gesagt. Glaub ihm einfach kein Wort und gut. Das heißt nicht, dass ich den ablehne, dass ich den verdamme, dass ich den verurteile. Das hat Gott nicht gesagt. Gott hat nur gesagt, glaub ihm kein Wort. Was wollte Gott damit? Den schlecht machen? Er wollte mich schützen. Gott wusste, was passiert. Ich habe mich so sehr nach einer rechten Hand gesehnt. Und dann kam natürlich raus, was rauskommt, weil sein Charakter ebenso war, wie er ist. Und Gott kennt die Charakter von den Leuten. Ich nicht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht ins Herz. Ich hätte mir das alles sparen können, hätte ich gehört. Ich habe euch erzählt von meinem Motorradunfall. 6 Monate lang, jeden Tag, nachts Träume, tagsüber Visionen, wie ich da fliege. Und was machte Thomas? Ich fahre nicht mit kurzer Hose Motorrad. Also kann das nicht von Gott sein. Bis der Moment kam und ich wirklich laut in der Luft, du Arschloch, geschrien habe, aber nicht zu dem Gegenüber, sondern zu mir selber, weil ich wusste, jetzt 1:1 tritt ein, was ich gesehen habe. Ich hätte viel mehr beten müssen, vielleicht auch fasten, den Herrn suchen, mir Zeit nehmen und sagen, Gott, was willst du mir damit sagen? Ich habe den einfachen Weg gewählt, ich bin zu den Superpropheten. Was sagt der Herr? Frag 10 Propheten, du wirst 10 Antworten kriegen. 5 dafür, 5 dagegen. Kannst das raussuchen, was dir gefällt. Wo lebt der größte Prophet? In mir. Der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Ich brauche, ein neutestamentlicher Christ braucht keinen Propheten. Der ganze Hokuspokus, den es in der christlichen Welt gibt, das ist, kannst du alles vergessen. Heute Morgen habe ich mit jemand aus Amerika telefoniert. Und da hatten wir es über Prophetie und gerade stürzen ganz viele Propheten in Amerika, werden Skandale aufgedeckt. Und da habe ich so für mich nachgedacht, habe ich noch gar niemandem erzählt, ist ganz, ganz aktuell, heute Morgen. Habe ich gedacht, Mensch, 36 Jahre, wie viele Prophetien habe ich gehört? Hunderte, wenn nicht Tausende. Und da habe ich so überlegt, was ist davon eingetreten? Soll ich euch sagen, wie viel? Was mir jetzt gerade einfällt? Nichts. Nichts von dem ist eingetreten. Bin ich gegen Prophetie? Nein, Prophetie ist biblisch, auch neutestamentlich. Aber so viel, auch Dinge, die sie über meinem Leben prophezeit haben, nichts davon ist eingetreten. Ich brauche keine Prophetie mehr, ich stehe mittlerweile darüber. Ich liebe ein prophetisches Wort, versteht mich nicht falsch, aber ich finde keinen. Das Problem ist, dass diese Leute, die mit der Prophetie dealen, Prophetie kommt immer aus der Gegenwart Gottes. Und da sind sie halt nicht. Ich bin der tolle Prophet, lad mich ein. Schaut mal, ich habe ganz leere Taschen, die dürft ihr füllen. So spricht der Herr, Achim, gib mir 1.000 Euro. Und Achim sagt, okay, wenn es der Herr gesagt hat, dann ja. Das ist Manipulation. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wenn Gott will, dass Achim mir 1.000 Euro gibt, wird er ihm sagen, hey, gib dem Thomas 1.000 Euro. Und das wird nicht mehr aus seinem Kopf verschwinden. Und er wird die 1.000 haben irgendwie und er wird wissen, Mensch, okay, dann mache ich das. Er hat einen Frieden, ich muss da nicht pushen oder hinterher sein. Verstanden? Nur ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie wir da hingedriftet sind. Wir haben allen Grund, uns zu jubeln und zu freuen. Denn diese Prüfungen geben uns Gelegenheit, in unserem Glauben zu bewähren. Mein Lieblingsbeispiel ist immer bei den Rockern, bei den Bikern. Wenn du gleich das Abzeichen kriegst, bedeutet es dir wie viel? Nix. Einfach ein neuer Lappen. Gell, Achim, wir haben es öfter schon drüber gehabt. Wenn sie wechseln. Von Burger King zu McDonald's. Alles bleibt gleich, nur die Farben ändern sich. Das ist Charaktersache. Einer, der einen festen Charakter hat und sagt, das ist mein Club, da bleibe ich. Aber wenn du 2 Jahre oder länger dafür gedient hast, geputzt hast, gemacht hast und dann kriegst du den Lappen, dann freust du dich, dann ist das bedeutet was für dich. Bei Gott ist es nicht anders. Wenn du weißt, hey, ich habe dafür gekämpft, ich habe gerungen, ich bin da durch mit Schmerz, dann bedeutet es dir was. Und da sieht man auch bei Umständen, wo ist dein Glaube? Und wisst ihr, mit dieser Frau, ich habe viele Jahre mit ihr Kämpfe gehabt wegen ihren Kindern. Und ich habe gebetet, habe gesagt, Herr, gib mir ein Wort. Und hat mir Jesus die Bibelstelle gegeben, wo steht, wer seine Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Erstmal, wenn man das liest, denkt man, das ist aber ein harter Satz, ey. Aber es stimmt. Deine Kinder können dich nicht retten. Deine Kinder sind nicht am Kreuz für dich gestorben. Und Gott sagt nicht, wir sollen unsere Kinder nicht lieben, ganz im Gegenteil. Aber er sagt, wer die Kinder oder Vater, Mutter, Bruder, Schwester, die ganze Familiengeschichte durch mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Krass, oder? Aber wenn du an dem Punkt bist, wo du sagen kannst, ja, Amen, da stehe ich voll dahinter. Das ist so freimachend. Ich liebe meine Kinder, aber ich liebe Jesus mehr. Ich liebe Jesus sogar mehr wie meine Frau. Weil das ist die Ordnung. Ich bin unter Ordnung. Wenn du irgendwas in dieser Welt mehr liebst als Jesus, bist du aus dieser Ordnung gefallen. Und die Bibel nennt es ein Götze. Das kann ein Gegenstand sein, das kann ein Ort sein. Wenn du sagst, oh, die Rocky Mountains oder der Strand von Malibu liebe ich mehr als Jesus. Natürlich wird es so niemand formulieren. Wir sind ja alle religiös und wissen, wie man darüber redet. Ne? Ich fühle mich hier so wohl, wird hier nie weggehen. Ja, und dann kommt der Ruf zum Weggehen. Gell? Ich würde gerne in Amerika leben. Ich bin Amerika-Fan. Amerika ist mein Herz durch und durch. Ich liebe dieses Land. Ich liebe nicht die Politik, aber ich liebe das Land. Und Gott hat damals zu mir gesagt, 96, Thomas, du musst zurück. Ich hatte alles organisiert. Ich hatte einen Job, die Green Card war nur noch eine Formalsache. Dann damals war eine vereinfachte Einbürgerung, wenn du nachweisen kannst, dass du 5 Jahre legal im Land warst, bist du Amerikaner geworden. Vanessa war ja sowieso schon Amerikanerin, weil sie drüben geboren ist. Ich habe zu Barbara gesagt, komm, lass uns hier bleiben. Dann habe ich mit 3 Deutschen gesprochen, die eine Amerikanerin geheiratet haben. Die 3 waren Schwestern. Und der hat eine Firma gegründet, die so Kleiderständer geschweißt haben und verchromt für einen Supermarkt, wo die Kleider drin hängen zum Drehen, wisst ihr? Und er hat zu mir gesagt, Thomas, wenn du bei mir anfängst, ich zahle dir gleich $15 auf die Stunde. Damals war Mindestlohn $7 oder sowas. Und dann habe ich gesagt, $15 ist aber nicht viel. Sagt der Junge, das ist mehr als doppelt. Dann sage ich, ja, warum machst du das? Sagt er, ja, weil meine amerikanischen Arbeiter, die kommen Montag, Dienstag, Mittwoch und die kriegen immer abends eine Lohntüte. Immer einen Umschlag mit dem Geld von dem Tag. Habe ich gesagt, in Deutschland kriegst du einmal im Monat dein Geld, wir haben eine EC-Karte. Das ist ja wie Mittelalter sein. Ihr seid im Mittelalter mit eurer blöden Tüte. Sag ich, wenn ich Feierabend habe, will ich heimfahren, da will ich mich nicht anstellen hinter 500 anderen, die auf ihre Tüte warten. Sag ich, ihr seid doch, aber egal, anyways. Hat er gesagt, wenn du bei mir anfängst und du bist treu und du bist da, sagt er, ich kann manche Aufträge nicht pünktlich fertig machen, weil Donnerstag, Freitag kommen meine Mexikaner nicht mehr. Die haben keine Lust mehr. Die haben genug Geld für die Woche. Versteht ihr, wie das läuft? Und er hat wirklich, der hat sich gefreut, dass ich da anfange. Und Bärbel hatte Heimweh. Ich will zu meiner Mama. Ich sag, deine Mama. Schwiegermonster. Interessiert mich nicht. Ich will in Amerika bleiben. Alles war organisiert und dann war dann so eine Sonderregelung. Wir durften dann noch 2 Jahre bleiben, legal. Da hätte ich die 5 Jahre voll gehabt. Es wäre alles ganz smooth durchgelaufen. Das war immer mein Traum. Schon als Kind wollte ich immer nach Amerika. Und dann bete ich und denke, der Herr wird sagen, hey, Thomas, ich bin mit dir. Hat auch gesagt, Thomas, ich bin mit dir, aber ich brauche dich in Deutschland. Ich so, nein. Dann betest du, dann fastest du, dann kämpfst du, dann suchst du dir Propheten. Ich auch damals. Und der Herr sagt immer dasselbe. Hier habe ich genug, drüben habe ich wenige. Bitte geh zurück nach Deutschland. Nein, das ist mein Lebenstraum, Herr, du zerstörst mir gerade alles. Dann hätte ich sagen können, warum hast du mich darüber gelassen, dass ich das alles erlebe und jetzt muss ich wieder weg. Mimi, mimi, mimi. Kennt ihr Mimi, mimi, mimi? von Dankbarkeit für die 3 Jahre, wo wir da sein durften, in jetzt bin ich aber mal verletzt, jetzt bin ich aber mal beleidigt. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich bin 7 Jahre lang, 5 Jahre hatte ich Heimweh. Die ersten 5 Jahre hier habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Die gingen mir ja alle auf die Nerven. Drüben, Ami, Highway, Country-Sender an und Klimaanlage und mein V8. Oh, bum, 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 bum. Das Ding war so schön. 25 Liter auf 100 Kilometer, wenn du gepflegt gefahren bist. Der Vergaser war größer als mein Schädel. 7,5 Liter Hubraum. Ford Mercury Marquise, ein geiles Auto. Konntest vorne zu dritt reinsitzen, Baujahr 77, 3 Tonnen Leergewicht, schon mit Klimaanlage, mit allem drin, vom Baujahr 77. Wunderschönes Auto. Das ist mein Amerika, ich bleib. Ich sag, Bärbel, nehmen wir den mit. Wir restaurieren den, machen ein Hochzeitsauto draus. Na, ich hab gedacht, das wird wahrscheinlich, die Kilometer in Deutschland werden teurer als das, was du da einnimmst. Wenn dir den statischen Tank schon halb leer. Dann freust du dich. Dann entscheidet sich dein Herz, höre ich jetzt auf Gott und mach, was er von mir will oder nicht. Ich bin zurück nach Deutschland. Und dann sagt sie nach 3 Monaten, oh, jetzt war es doch nicht so mit meiner Mutter, sollen wir wieder zurück. Sag ich, jetzt ist der Zug abgefahren, du Nuss. Aber Bärbel war nicht die Nuss. Ich hatte einen an der Nuss. Weil Gott gesagt hat, geh zurück. Unabhängig von was Bärbel denkt. Und dann bin ich jedes Jahr nach Frankfurt aufs Konsulat. 7 Jahre am Stück. Und dann haben die gesagt, was wollen Sie schon wieder? Sag ich, this is nicht Germany. Not everybody welcome. Are you rich? No. Are you academic? No. Are you famous? No. We don't need you. Go back to Germania. Auf Wiedersehen. Nach 7 Jahren habe ich gesagt, gut, ich glaube, das wird nichts mehr. Enttäuschung, Traurigkeit, Heimweh. Kennt ihr das so? Bis ich gesagt habe, okay Gott, wenn du mich hier haben willst, dann ist es gut. Du weißt, was gut für mich ist. Hat nur 7 Jahre gedauert. Ich hoffe, bei dir geht es schneller. Danach hat mein Leben sich nach und nach erholt. Von außen hat es ja keiner gesehen. Das waren ja alles Sachen, die in mir abgelaufen sind. Und da habe ich gemerkt, nee, ich komme hier an, ich fühle mich wohl. Mensch, meine Geschwister sind ja alle da. Wir waren früher alle ganz eng und so. Und das war ja auch schön. Nur das Gras ist ja immer grüner auf der anderen Seite, versteht ihr? Und in Amerika ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Darfst du alles sein, nur nicht krank werden, dann bist du weg vom Fenster. Und da habe ich gemerkt, ja, Herr, deine Wege sind so viel höher als meine Wege, deine Gedanken sind so viel höher als meine Gedanken. Und da kannst du nur im Gehorsam sagen, ja, okay, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf. Aber das kostet einen Preis. Und wenn ich die Entscheidung nicht getroffen hätte, wäre ich heute nicht für dich da. Ich würde heute nicht zu dir predigen. Also alles kostet einen Preis, aber es hat auch Frucht. Und ich glaube, ich bin hier glücklicher, als ich in Amerika jemals geworden wäre. Weil ich da bin, wo Gott mich haben will. Amerika war rosa-rot und der Pink Panther war nicht weit. Wer hat an der Uhr gedreht? Wer um die Litfaßsäule läuft? Blau, rosa, blau, rosa, blau, rosa. Das kannst du dein Leben lang machen. Wo du denkst, oh, ich habe ganz viel gestrichen heute. Und du drehst dich um und sagst, hä? Man sieht ja gar nichts davon. Und wenn Jesus dann in seiner Herrlichkeit erscheint, Ende von 7, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Sieht man da jetzt was davon? Nein, kriege ich hier auf der Erde von irgendjemand Lob, Ruhm und Anerkennung? Nee, das komplette Gegenteil. Verachtung und so weiter und ne und ja. Wie oft ich mich rechtfertigen muss, wenn ich sage, ich bin Pastor. Ja, wo haben Sie denn studiert? Sei beim Heiligen Geist. Ja, klar, im Heiligen Geist. Sei nee, tot ernst, das ist so. Ja, sowas gibt's doch gar nicht. Sei ja, wo hat denn Jesus studiert? Auf welcher Uni war der denn? Jerusalem oder Tel Aviv? Gab's ja damals noch nicht. Sei beim Heiligen Geist. Okay, Thomas, alles klar, ich stelle keine Fragen mehr. Egal. Du kriegst keinen Dank und keine Anerkennung. Das brauchst du auch gar nicht. Weil du sollst deine Schätze im Himmel sammeln und nicht auf Erden. Jesus hat mal gesagt, wehe euch, wenn die Leute gut über euch reden. Schau dir mal die Leute in der Welt an, über die gut geredet wird. Wer sind denn da die Stars? Das sind alles Leute, die absolut gegen Gott sind. Da ist doch nicht einer dabei, der irgendwas für Gott tut. Und die, die irgendwas für Gott tun, die werden platt gemacht. aber richtig. Habt ihr das mitgekriegt jetzt die Woche, was passiert ist in Irland? Ein Schullehrer, der sich geweigert hat, seinen christlichen Glauben aufzugeben und Kinder, die im Genderwahnsinn und Jungs, die jetzt ein Mädchen sein wollen, Mädchen, die Jungs sein wollen, hat er nach wie vor mit dem alten Namen angesprochen. Den haben sie jetzt verurteilt, lebenslänglich. Der hat lebenslänglich gekriegt. Lebenslänglich. Ich habe das Video gespeichert, ich kann es euch mal vorspielen, wenn es euch interessiert. Wo der Vater dasteht und die Leute aufruft, die Christenheit aufruft, kämpft für meinen Sohn. Lebenslänglich. Krass, oder? Und wir haben jedes Jahr fast 40.000 Vergewaltigungen in Deutschland. So viele Gefängniszellen haben wir gar nicht. Freispruch, Freispruch, Freispruch. Jetzt in Hamburg wieder die vier Jungs, Freispruch. Du fragst dich, was hier los ist. Ich habe euch gesagt, es geht in die Richtung, jetzt sehen wir es, jetzt wird es immer extremer. Jetzt wird es immer geballter. Und trotzdem, auch hier gilt, wir schauen auf Jesus. Wenn du Hebräerbrief liest, wo die ganzen Helden des Glaubens aufgezählt sind, kommt am Ende, manche wurden ins Gefängnis geworfen um ihres Glaubens willen und sie weigerten sich, das Gefängnis zu verlassen, denn sie wollten lieber weiter für den Namen Christi leiden, als freigesprochen zu werden. Krass, oder? Habt ihr schon mal was von den Herrenhutern gehört? Die haben sich selber in die Sklaverei verkauft, um auf einer Galeere, auf einer Sklavengaleere zu schuften, um dort den Gefangenen das Evangelium zu predigen. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber wir leiden ganz arg für den Herrn, gell? Am Sonntag hat der Thomas wieder so lange gepredigt, ne? Ich habe mich so aufs Essen gefreut, ich konnte schon riechen und dann wieder so lange gequasselt davon. Oh, ich habe gelitten wie ein Hund. Wenn du da mal einen aus Korea triffst, aus Nordkorea oder aus China und der dir ein paar Sachen erzählt, dann weiß ich nicht, ob das vielleicht schlimmer war als unser Leiden. Aber naja, wie es halt ist. So, wo sind wir? Vers 8. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ja, wie ist denn sowas möglich? Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Vertrauen, Schlüssel, kommt uns das bekannt vor? Einleitung der Predigt? Halleluja. Daher füllt auch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Die haben wir jetzt schon, wenn wir das wollen. Vers 9. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Halleluja. Momentan sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir haben ein Pfand empfangen von Gott, wo Gott sagt, ich komme wieder. Jesus sagt, ich komme wieder, ich hole euch. Ihr bekommt von mir aber bis dahin den Heiligen Geist als Pfand und als Zeichen, dass ihr zu mir gehört. Wo ist Vergebung möglich? Auf der Erde. Wo ist es unmöglich? Im Himmel. Selbst wenn ein Mensch, der stirbt, der kommt ja sofort ins Gericht, das haben wir geklärt. Der fällt sofort in die Hölle oder geht sofort in den Himmel. Selbst wenn einer, der in die Hölle fallen würde, die Möglichkeit hätte, hochzugehen vors Himmelstor, seine Sünden, sind die vergeben oder nicht? Nein. Könnten die vergeben werden? Nein. Was gibt es im Himmel nicht? Vergebung. Gott könnte ihm nicht vergeben. Selbst wenn Gott wollte, wäre das illegal, weil Gott übergeht sein Wort nicht. Gott sagt nicht, ja, ich habe jetzt das gesagt, so ist das Gesetz, aber für mich gilt das nicht. Dann wird jeder sagen, ja, pff, unsere Politiker sind so. Die klauen und bereichern sich und ja, dann ist es halt so. Unser Ex-Kanzler, zig Millionen unterschlagen, ja, ich kann mich nicht erinnern. Klau du mal dem Finanzamt 100 Euro. 100 Euro, mach das mal. Wahre Geschichte, wo Bärbel noch angestellt war als Friseurin, kam das Finanzamt. Finanzprüfung. Wie viel hat gefehlt? 100 Euro? 50 Euro? Eine Rechnung mit irgendwelchen Farben hat gefehlt. Die haben die Bude 3 Tage auf den Kopf gestellt wegen 50 Euro. Die Finanzamtmitarbeiter haben mehr Geld gekostet als das, was sie da eingenommen haben. Aber ein Politiker, der kann da hinstehen und sagen, ich erinnere mich nicht. Von der Leyen, ich erinnere mich nicht. Die Lagarde von der Europäischen Zentralbank, ich erinnere mich nicht. Kohl, könnt ihr euch noch an Kanzler Kohl? Die Spenden an die CDU. Ich sag nicht, wer es war. Nee, mach ich nicht. Ich sag nicht, wer es war. Ich habe mein Wort gegeben. Du standst mal im Bundestag und hast gesagt, zum Wohle des deutschen Volkes, so wahr mir Gott helfe. Das ist, wo du dich dran halten sollst. Und nicht diesen Leuten, die dich geschmiert haben. Ist alles nur Schmiergeld. Oh Mann, ich habe gesagt, Herr, lass mich heute bitte nichts Politisches sagen. Jetzt sind wir schon wieder da. Aber wahrscheinlich muss das sein. Ich predige ja auch immer Mächten, das wisst ihr ja. So, Vers 10. Diese Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es eben um diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Die Propheten haben gesucht und geforscht danach. Wann kommt diese Zeit der Gnade? Wir schauen 2000 Jahre zurück. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen. 4000 Jahre haben die Propheten gesucht. Wann kommt diese Gnade? Die Errettung, den Freispruch. Wann kommt es? Wann kommt es? Wann kommt es? Die haben danach gelächzt. Wir haben uns Psalm 22 angeschaut. König David, der Jesus am Kreuz sah. Ja, der hat auch, wann ist das? Und die haben alle gemerkt, durch die Zeugnisse des Heiligen Geistes, ist noch nicht die Zeit, ist noch nicht die Zeit. Wie gut geht's uns? Hä? Bin ich froh, dass ich in der Gnade geboren bin, nicht im Gesetz. Vers 11. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf welche Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten, dir und mir. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass Christus am Kreuz gestorben ist für alle Menschen, die das annehmen. Die Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Engel können die Erlösung nicht verstehen, weil die kein Sündenverständnis haben. Die Engel im Himmel haben nicht gesündigt und die sündigen auch nicht. Die haben den Test bestanden gegenüber denen, die jetzt Dämonen geworden sind. Und die sagen, ey, das ist ja krass, welch ein Geheimnis. Erzengel Michael stand mit mehreren Legionen Engeln am Kreuz und hat den Vater gefragt, Vater, soll ich sie platt machen? Das hätte kurz eine Sekunde, 10 Sekunden gedauert, wäre die ganze Menschheit ausgelöscht gewesen. Aber das war ja nicht der Plan. Aber Michael sah Jesus, den Sohn Gottes, den er liebte, leiden und sagt, Papa, soll ich sie platt machen? Und der Vater sagt, nein. Weil genau das war ja die Bestimmung, dass Jesus am Kreuz stirbt. Ist das nicht cool? Diese Botschaft ist so einzigartig. Wenn ich der Teufel wäre, ich würde das genauso machen wie er. Ich würde das so machen, dass das die Menschen nicht erreicht. Ich würde sagen, Gott ist ein lieber Gott. Die Verdammnis, ja, das ist für Mörder und die ganz Schlimmen. Aber 99 von 100 kommen sowieso in den Himmel. Wie viel Wert hat dann dieses Erlösungswerk für den, der so denkt? Keine. Wie bei den Rockern, wenn du deinen Lappen gleich bekommst, tritt zu uns ein heute und du kriegst heute deinen Lappen. Du freust dich vielleicht einen Tag oder zwei und dann denkst du, pff. Und ich bin mir sicher, da kommt die Stunde, wo du denkst, ich hätte meinen alten Lappen behalten sollen. Für den wäre ich gestorben, das war mein Club, das war mein Herz, das bedeutet mir nichts. Und dann lernst du diese Typen kennen, die nämlich genauso sind. Ja, ich habe ihn auch gleich gekriegt. Ja, und? Alles Show. Show must go on. Aber bei Gott ist nichts Show. Gott meint es genauso, wie er sagt, und er sagt, wie er es meint. Nochmal, egal was passiert, schau nicht auf mich, schau nicht auf die Gemeinde, schau nicht auf die Dinge, die hier passieren, schau auf Jesus. Und er baut diese Gemeinde. Und ob hier 3 sind, 30, 300, 3000, das ist nicht der Punkt. Sondern du weißt, dass du weißt, dass du weißt, Christus hat zu dir gesagt, komm in die Gemeinde. Dann komm. Die einzige Motivation, die du haben solltest, hier zu sein, ist, weil Christus es dir gesagt hat. Leute, das ist immens wichtig. Weil alles andere wird keine Frucht tragen. Und es ist gut, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Versteh mich nicht falsch. Gott hat einen guten Plan mit dir. Und das Wort Gottes ist wirklich wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und zwar Felsen in unserem Herzen, die durch Verletzungen und durch viele Umstände gekommen sind. Heute Morgen habe ich wieder ein langes Gespräch gehabt über Vergebung. Alle Menschen, die uns verletzt haben, sind Täter und Opfer zugleich. Viele Väter in diesem Land sind Gefühlslegastheniker. So nenne ich die einfach. Den Begriff habe ich erfunden. Ich fand den cool. Deutschland nennt sich das Vaterland. Aber ich treffe fast keine Väter in diesem Land. Vater werden ist nicht schwer. Davon rede ich nicht. Vater sein dagegen sehr. Immer und immer wieder triffst du auf Kinder, die einfach, ich sag mal auf gut Deutsch, am Arsch sind, weil der Vater nicht in der Lage ist, sie zu lieben, ihnen zu sagen, ich liebe dich, ich bin für dich, du bist toll gemacht, so wie du bist, ist gut. Du bist mein Kind, mein Fleisch und Blut, ich liebe dich. Das findest du fast nicht in Deutschland. Die Feder meistens Alkohol, Fußball, Job ist das Wichtigste, darüber definieren wir uns. In Deutschland sowieso, wir dürfen ja nicht deutsch sein, also müssen wir was anders finden oder gefunden haben. Und in Deutschland, wenn du sagst, ich bin stolz, Deutscher zu sein, weißt du, in welcher Ecke du bist. Du musst dann was anders nehmen. Du bist halt Fußballfan, da darf ich mal die deutsche Flagge wehen. Sonst nicht. Oh, oh. Dieses Volk ist in der Seele krank. Und deswegen definiert sich ein deutscher Mann immer über den Job. Immer. Egal, wo ich hinkomme, egal wo. Die zweite Frage ist immer, was machst denn du beruflich? Weil die wollen dich in die Schublade stecken. Und auch die Männer selber definieren sich immer über den Job. Und je mehr das ist, desto weniger ist das Herz offen, um die Kinder zu lieben. Ein Seelenkrüppel produziert Seelenkrüppel. Seelenkrüppel heiraten, zwei Seelenkrüppel in einer Beziehung, schwierig. Mit Jesus ist alles möglich. Mit Jesus ist alles möglich. Jesus kann alles heilen. Und ihr könnt zusammen komplett durchstarten. Aber wenn das nicht zur Heilung kommt, kommt es auch nicht zur Vergebung. Das erste Gebot mit Verheißung in der Bibel ist, ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlergeht und du lange lebst. Wohlergehen ist in allererster Linie Gesundheit, nicht Finanzen. Gesundheit ist Wohlergehen. Ich garantiere dir, 90% der Menschen da draußen sind krank, weil sie Vater und Mutter nicht ehren. Und der Teufel weiß das. Und er bringt diese Kinder dazu, ihre Eltern zu hassen. Wie oft ich diesen Satz höre und immer wieder gehört habe, ich hasse meinen Vater. Der kommt ja nicht von ungefähr. Und dann ist die Türe auf für den Teufel, um Krankheiten zu bringen. Und die ganzen Geistesgestörten, diese Krankheiten sind ja noch schlimmer. Eigentlich sind es keine Geisteskrankheiten, sondern Seelenkrankheiten. Seele ist Wille, Verstand, Gefühle. Verbogen, bis zum geht nicht mehr. Mir fing es erst richtig an, wohl zu ergehen, wo ich bereit war, meinem Vater zu vergeben. Das ging nur mit Jesus. Nur mit Jesus. Und nur mit Jesus. Und Vergebung, nochmal, du vergibst nie dem Schuldigen, damit es dem dann super wohl ergeht. Das ist die nächste Lüge vom Teufel. Ich vergebe doch dem nicht, dann geht es dem gut. Nee, dem geht es die ganze Zeit schon gut, in Anführungsstrichen. Du weißt nicht, ob es dem gut oder schlecht geht, sondern du vergibst, dass du Frieden findest. Dass es in deinem Herzen Frieden findet. Ich habe euch das erzählt von dieser Frau, ich weiß kein besseres Beispiel, 45, die Russen kommen, erobern Berlin, sie wird mehrfach vergewaltigt. Dann wird sie schwanger von einem russischen Soldaten, die weiß weder Namen noch Gesicht noch irgendwas. Und dann kriegt sie das Kind auf die Welt und hat es großgezogen. Und dann ist so ein Reporterteam bei ihr und fragt sie, warum haben sie das Kind nicht hergegeben, da war der Sohn schon 20. Und dann sagt sie, warum sollte ich? Ich liebe ihn, ist mein Sohn. Ja, aber der ist doch von einer Vergewaltigung. Sie wollten das Kind doch gar nicht. Und dann sagt diese Frau mit einer Größe, mit einem Herzen, das habe ich bei Christen noch nie erlebt, sagt sie, Russland hat mir meinen Mann genommen und drei meiner Söhne und hat mir einen zurückgeschenkt. Ich habe das Interview zigmal zurückgespielt. Ich muss nochmal das, gell? Was hat die gerade gesagt? Jeder andere Mensch wäre doch total verbittert. Die Scheißrussen, mein Mann ist gefallen, meine drei Söhne sind gefallen und jetzt haben sie mich vergewaltigt, jetzt habe ich noch so einen Bastard im Bauch. Diese Frau hat komplett anders gedacht. Sie hat das Böse zum Guten benutzt. Und dann kommen die Fragen der Fragen. Haben Sie das Ihrem Sohn erzählt? Sagt sie, bin ich bescheuert? Der weiß nichts davon und der wird das nie erfahren. Das ist mein Sohn, mehr muss der nicht wissen. Das würde ihm nur schlaflose Nächte machen. Er würde sich selber ablehnen. Leute, ich bin vom Fernsehen oder vom Computer, weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, ich habe Rotz und Wasser geheult. Das hat mich so tief bewegt, weil ich habe in mir gemerkt, wie mir die Galle hochgeht bei der Geschichte. Mein Gerechtigkeitssinn war ein anderer damals. Aber diese Frau in einer Großmut, denk mal drüber nach. Krass, oder? Das Kind, mit dem sie schwanger war, das war das Unschuldigste, die unschuldigste Person in der ganzen Geschichte. Aber das zu sehen, da gehört Größe dazu. Und wie viele Geschichten gibt es durch die ganze Menschheit durch? Das Wort Bastard ist schon Wahnsinn, gell? Ein Bastard. Was kann das Kind dazu? Gar nichts. Halleluja. Papa, danke, dass du Jesus gegeben hast, der ein für alle Mal für uns am Kreuz gestorben ist. Danke, dass er den Preis bezahlt hat, den Weg frei gemacht hat. Danke, dass ich teuer erkauft bin mit deinem Blut. Danke, dass ich hier jetzt heute Vergebung habe und diese Vergebung wird mich niemals verlassen. Und danke, dass diese Vergebung, die ich jetzt schon habe, das Ticket ist, um in den Himmel zu kommen. Danke, dass ich weiß, dass ich nicht verloren gehe, sondern dass ich dir gehöre, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Danke, Jesus, dass ich nicht zu den Leichtfertigen gehöre, die sagen, ah, oh, der liebe Gott drückt ein Auge zu. Nein, danke, dass ich weiß, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Er hat gelitten. Er hat den Preis bezahlt, damit ich nicht ans Kreuz muss, damit ich nicht sterben muss, damit ich nicht verloren bin. Danke, Papa, dass du das getan hast für uns, dass du angefangen hast, mich zu lieben, als ich noch ein Feind des Kreuzes war, wo auch ich viele Witze gemacht habe über Jesus, übers Kreuz und fand es lustig. Herr, danke, Papa, dass du ja, das nicht mir angerechnet hast, sondern dass du immer nur mich gesehen hast und gesagt hast, den Thomas will ich haben. Danke für jeden Einzelnen, der da ist. Danke für jeden, der die Botschaft hört. Danke, dass du uns vergeben hast. Danke, dass wir mit dieser Vergebung in den Himmel gehen. Wer jetzt Vergebung hat, hat sie auch im Himmel. Wer jetzt keine Vergebung hat, wird sie auch im Himmel nicht haben oder in der Ewigkeit. Danke, Jesus, für dieses Geschenk. Danke für dieses Wort. Danke für diese Offenbarung. Danke, dass es uns Frieden gibt, Freude gibt. Danke, dass wir uns jetzt freuen dürfen und jubeln können und uns rühmen können, dass wir das haben. Danke, dass du sagst, wir haben allen Grund zum Jubeln und uns zum Freuen. Danke, Jesus, dass es immer tiefer wird, auch mit den Dingen, die dieses Jahr sich verändern. Papa, ich entscheide mich für Glauben und nicht für Angst. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen in jeder Lebenslage, weil du weißt, wie es geht. Du bist der, der mich nie verlassen noch versäumen wird. Du bist mein Herr. Du schützt mich, du gehst voraus. Danke, dass ich auf dich schauen kann, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Danke, Jesus, dass du mich kennst, auch wenn ich versage, auch wenn ich Bock missbaue, auch wenn ich zornig bin, auch wenn ich immer noch Dinge tue, die dir nicht gefallen, Jesus. Aber du hast dich entschieden, mich zu lieben. Und deine Liebe ist nicht abhängig von meinem Verhalten, sondern von deiner Entscheidung. Und danke, Jesus, für diesen Frieden. Danke für diese tiefe Gewissheit. Halleluja. Amen. Amen.